Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Laufend Optimistisch mit mir, Jasmin. Diese hier ist der Auftakt von einer dreiteiligen Reihe zum Thema Insulinresistenz, denn tatsächlich war die Resonanz deutlich größer, als ich gedacht habe, und auch etliche Fragen sind gekommen nach der ersten kurzen Folge, in der ich dir ja erklärt hatte, warum es eine lange Podcast-Pause gegeben hat und dass bei mir Mitte Juni eine Insulinresistenz diagnostiziert wurde. Ich habe mich jetzt also hingesetzt. Diese Woche war sehr arbeitslastig, was Podcast, Blog und so weiter angeht. Deswegen möchte ich auch gleich noch dazu sagen, wenn dich das Thema interessiert und du hier wegen Insulinresistenz bist, es gibt ab sofort einen Newsletter, der regelmäßig erscheinen wird. Und auch da gibt es drei Kategorien. Und in der Kategorie Essen und Gesundheit wird auch das Thema Insulinresistenz behandelt und da erscheinen auch regelmäßig Rezepte, da ich mich seit der Diagnose ja abends an den meisten Tagen Low Carb, also mit wenig Kohlenhydraten, ernähre. Nachdem ich aber in der ersten Folge überhaupt nicht darauf eingegangen bin, was Insulinresistenz denn eigentlich ist, und dazu aber trotzdem, um das Ganze abzurunden und auch die in den anderen Folgen besser darauf aufbauen zu können und auch zu erklären, warum ich was gemacht und verändert habe, wollte ich jetzt einfach mit dem Thema, was ist Insulinresistenz, einfach erklärt, nochmal einsteigen. Ganz wichtig ist mir, bevor wir wirklich einsteigen, ich möchte hier ganz deutlich sagen, ich bin keine Ärztin, sondern eine Betroffene. Und ich versuche hier einfach aufzuklären und meine persönlichen Erfahrungen zu teilen. Wenn du denkst, du könntest auch betroffen sein, wende dich unbedingt an einen Profi, an einen Arzt oder Ärztin. Ich bin in dem Thema auch noch relativ neu, also seit 6 Wochen. Bin allerdings aber auch jemand, der sich sehr intensiv einliest in Themen. Ich sauge Bücher in mich auf, meistens dann im Hörbuchformat, denn da gelingt es mir gleich nebenbei noch was zu arbeiten oder eben Autofahrten zu nutzen, und so schlage ich immer 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich habe sehr viele Infos in mich aufgesogen in den letzten Wochen und habe auch schon festgestellt, dass ich schon ein bisschen was erzählen kann, aber eben als Betroffene und nicht als Profi. Deswegen wird es bei mir hier auch nicht wissenschaftliche Dinge geben, denn da gibt es andere, die das besser erklären können als ich, sondern ich erzähle es hier eben aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Perspektive, mit dem Gedanken, jemandem vielleicht zu helfen oder mit meinen einfachen Worten das so zu erklären, dass jemand was damit anfangen kann, wenn er das möchte. Und hoffe einfach, dass, wenn es dich interessiert, du dich gerne gerne auf meiner Reise begleiten kannst, wenn du möchtest, und ja, vielleicht kannst du ja einfach für dich was mitnehmen. Und deswegen bitte auch hier jetzt schon mal gleich um Verzeihung, falls ich irgendwas nicht ganz korrekt wiedergebe oder du da bessere Infos hast, wie das im Körper so abläuft. Ich versuche es aber jetzt einfach mal eben mit meinen Worten zu erklären. Und im Blog gibt es auch für die Insulinresistenz, die Rezepte und allem drumherum eine entsprechende Kategorie, wo du auch gerne alles jederzeit nachlesen kannst. So, jetzt geht's aber los. Um zu verstehen, was eine Insulinresistenz ist, möchte ich unbedingt vorher erstmal noch vorausschicken, wie denn ein gesunder Körper arbeitet, beziehungsweise ein gesunder Stoffwechsel bei einer Nahrungsaufnahme funktioniert, wenn keine Insulinresistenz vorliegt. Also, wenn wir essen, beginnt unser Körper zu arbeiten. Die Nahrung wird im Magen und Darm verdaut und dabei werden die Nährstoffe in kleine Bausteine zerlegt. Diese Bausteine nennt man Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Proteine oder Eiweiße ist übrigens dann das Gleiche. Hat bestimmt der eine oder andere schon gehört. Kohlenhydrate sind dabei die schnellsten Energielieferanten. Sie werden in Glucose oder eben auch Zucker umgewandelt. Diese Glucose gelangt ins Blut und sorgt für Energie, vor allem auch fürs Gehirn und unsere Muskeln. Die Fette sind eine wichtige Energiequelle, besonders bei längeren Phasen ohne Essen. Sie werden in Fettsäuren zerlegt und gespeichert. Bei Bedarf kann der Körper dann diese Fettsäuren auch wieder in Energie umwandeln. Und Proteine bestehen aus Aminosäuren. Die sind vor allem wichtig für den Aufbau und die Reparatur von Muskeln, Haut und anderen Geweben. Der Körper nutzt sie auch, um Enzyme und Hormone herzustellen. Denn wenn wir essen, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Das ist ein Hormon. was uns dabei hilft, die Glucose aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. So steht die Energie dann zur Verfügung oder wird gespeichert. Bei einem gesunden Stoffwechsel funktioniert das nun alles reibungslos. Alle Nährstoffe werden effizient genutzt, gespeichert oder abgebaut, eben je nach Bedarf. Insulinresistenz ist also dann, wenn die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigt ist, dieses Insulin, wie wir vorhin gehört haben, effektiv zu nutzen. Was macht Insulin in unserem Körper? Stell dir vor, dein Blut ist wie eine Autobahn, auf der der Zucker unterwegs ist. Nach dem Essen steigt der Zuckerspiegel im Blut an. Damit dieser Zucker in die Zellen kommt und dort als Energie genutzt werden kann, schickt dein Körper Insulin los. Insulin wirkt dann wie ein Schlüssel. Er öffnet diese Türen in den Zellen, damit der Zucker hineinkommen kann. Sobald der Zucker in den Zellen ist, hast du wieder einen normalen Zuckerspiegel im Blut. Insulin reguliert die Menge der Nährstoffe, die im Blutkreislauf zirkulieren. Und obwohl Insulin in erster Linie an der Regulierung des Blutzuckerspiegels beteiligt ist, beeinflusst es auch deinen Fett- und Energiestoffwechsel. Wenn dieser gesamte Vorgang abgeschlossen ist, beginnt in dem gesunden Körper die Fettverbrennung. Dieser Vorgang dauert nach einer Mahlzeit bei gesunden Menschen circa 4 Stunden. Bei mir als Person mit Insulinresistenz ist dieses Zeitfenster jedoch deutlich länger. Da sprechen wir dann von 8 oder 16 Stunden. Das ist schon ein enormer Unterschied. Was passiert noch bei einer Insulinresistenz? Bei der Insulinresistenz reagieren die Zellen nicht mehr richtig auf das Insulin. Das heißt, der Schlüssel passt nicht mehr so gut in das Schloss. Und die Türen bleiben geschlossen, obwohl Insulin da ist. Was bedeutet das genau? Der Zucker kann nicht mehr so gut in die Zellen gelangen. Der Zuckerspiegel im Blut bleibt erhöht. Dein Körper produziert deswegen immer mehr Insulin, um diesen Zucker in diese Zellen zu bekommen. Und das führt dazu, dass der Insulinspiegel immer höher wird. Es ist wie ein Teufelskreis. In meinem Fall und in meinen ganz eigenen Worten ist es so, dass mein Körper zum Frühstück, Mittag und Abendessen und manchmal sogar noch nachmittags zum Kaffee oder abends als Dessert Kohlenhydrate und Zucker in der Mahlzeit zum Verarbeiten bekommen hat. Die Essenspausen dazwischen waren sehr kurz. Mein Körper war mit dem Verarbeiten der vorangegangenen Mahlzeit noch gar nicht fertig, da kam schon die nächste hinterher. Das führte über diese lange Zeit, denn ich weiß ja nicht, wie lange ich es schon habe, zu Dauerstress in meinem Körper. Bemerkbar macht sich das vor allem in dem Fett am Bauch, denn das wurde deswegen eingelagert. Außerdem hatte ich auch ständig Infekte. Warum? Weil mein Immunsystem andauernd auf Hochtouren lief wegen der Insulinresistenz und überhaupt keine Kapazitäten mehr für irgendetwas anderes hatte. Ich wusste in mir drin schon seit längerem, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber wir haben es nicht herausgefunden. Und dabei waren meine Blutwerte an sich und auch mein Langzeitzuckerwert immer in Ordnung und unauffällig. Denn die Insulinresistenz wird an einem eigenen Wert gemessen. Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt nochmal kurz zurück zum Teufelskreis. Im Blog habe ich dir einen Teufelskreis-Schaubild gebastelt und möchte den Kreislauf nochmal kurz erklären. Du hast also andauernd Hunger, so ging es mir zumindest. Ich hatte wirklich immer Hunger, schon morgens, wenn ich aufgestanden bin und auch oft nach 2-3 Stunden wieder. Du isst eine kohlenhydratreiche Mahlzeit oder kohlenhydrathaltig, kohlenhydratreich muss sie gar nicht sein. Dein Körper ist mit dem Verarbeiten noch gar nicht fertig, da folgt bereits die nächste Mahlzeit, viel zu früh. Und es gab ja gar keine ausreichende Pause, um das alles zu verarbeiten. Der Körper ist gestresst. Die Folgen, das Fett wird eingelagert und gleichzeitig ist das Immunsystem überlastet und deswegen anfälliger. Dadurch signalisiert dir dein Körper aber auch, er hat erneut Hunger, weil er ja überlastet ist und sich nicht mehr auskennt. Ich hoffe, du kannst meinen Worten folgen. Und ich hoffe, es war einfach genug erklärt und auch nicht komplett so, dass du dir jetzt denkst, ich verstehe die Welt nicht mehr. Schau dir gerne das Schaubild an, vielleicht macht es das Ganze noch ein bisschen greifbarer. Welche Symptome einer Insulinresistenz habe ich denn gehabt? Wie bereits gesagt, ich hatte Hunger, andauernd Hunger. Eine Essenspause von 3 oder mehr Stunden stresst mich. Wenn ich wusste, ich muss in eine Besprechung oder ich habe einen Termin, der länger dauern würde, habe ich mir davor auf jeden Fall irgendwas in den Mund geschoben, um diese Zeit durchzuhalten und nicht zu verhungern. Hunger war für mich ein ständig präsentes Thema. Auch Heißhunger auf Süßes war für mich ganz normal. Dabei dachte ich die ganzen Jahre, und das ist für mich wirklich die allergrößte Erkenntnis, dass ich ein emotionaler Esser bin. Und ich bin's nicht, denn die Ursache dafür, für diesen Heißhunger und diesen andauernden Hunger, ist die Insulinresistenz. Seit ich Dinge verändert habe, ist das auch komplett weg. Und eine Essenspause von 5 oder 6 Stunden inzwischen locker möglich. Ohne, dass ich dabei denke, ich müsste verhungern oder überhaupt ans Essen denken muss. Schon allein diese Tatsache ist total entspannend für mich und meinen Körper. Ja, Heißhunger auf Süßes, habe ich gerade schon gesagt, erhöhte Infektanfälligkeit. Ich war in den letzten Jahren wirklich ganz, ganz oft und viel öfter als viele andere krank. Habe jede Erkältung mitgenommen, mehrfach Corona-Infektionen gehabt, Blasenentzündungen, Probleme mit der Niere Anfang des Jahres. Ich weiß nicht genau, was alles auf die Insulinresistenz zurückzuführen ist, aber ich wusste die ganze Zeit, dass mit meinem Immunsystem irgendwas nicht passt und ich habe mich immer angreifbar gefühlt und wusste aber nicht, warum. Ich hoffe sehr, dass sich das bestätigt und durch die Umstellung und durch das, dass ich die Insulinresistenz hoffentlich im nächsten Jahr oder 1,5 Jahren loswerden möchte, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber ich bin mir sicher, ich werde es schaffen, dass ich auch die Infektanfälligkeit verändert und ich eben nicht mehr so anfällig bin. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das nicht bedeutet, dass ich nie wieder eine Erkältung haben werde, aber vielleicht nicht mehr jeden Monat, sondern nur noch einmal im Winter. Das wäre doch ganz großartig. Dann natürlich auch ein Punkt, der mich schon belastet hat, aber jetzt nicht so, dass ich sage, der hätte alles überschattet. Eine schleichende Zunahme, vor allem in den letzten 2 Jahren, trotz viel Bewegung und für meine Begriffe auch relativ viel Sport, denn ich habe in den allermeisten Wochen maximal einen, allerhöchstens 2 Ruhetage. Ich achte natürlich auf Belastung und mache jetzt auch nicht jeden Tag, gehe nicht jeden Tag an meine Grenze, sondern ich schaue schon, dass es ausgewogen ist, aber ich bewege mich doch für meine Begriffe relativ viel und habe jetzt auch Anfang des Jahres angefangen, meine Kalorien ordentlich wieder zu tracken, ausreichend zu essen. Ich möchte ja auch nicht hungern, sondern ich möchte es ja ganz langfristig und mein Leben lang schaffen, richtig zu essen, um mich gesund zu ernähren. Und trotzdem hat es eben überhaupt nicht geklappt, dass ich abgenommen habe. Also entsprechend eine Abnahme war so gut wie nicht möglich, trotz Kaloriendefizit und Bewegung. Ja, außerdem ganz klassisches Signal, das ich aber absolut auf meine Schilddrüsen oder nicht mehr vorhandene Schilddrüse geschoben habe, die klassische Mittagsmüdigkeit oder bei manchen auch permanente Müdigkeit. Permanente Müdigkeit hatte ich nicht, aber ich hatte wirklich diese ganz, ganz schlimme Mittagsmüdigkeit und für mich ist ein Mittagspowernap seit vielen Jahren, gehört der für mich dazu. Inzwischen ist es so, dass ich viele Tage gehabt habe, in den letzten 2 Wochen vor allen Dingen, wo ich mittags gar nicht schlafen konnte. Ich habe mich wie gewohnt hingelegt und mir meinen 20-Minuten-Wecker gestellt. Und du kannst dir das also so vorstellen, in den letzten Jahren habe ich mich auf die Couch gelegt, umgedreht und bin sofort eingeschlafen. Und wenn der Wecker nach 20 Minuten geklingelt hat, zack, war ich wieder da. Und ja, jetzt lege ich mich hin, oft eine halbe Stunde und ich schlafe nicht ein. Ich bin aber auch nicht müde. Also ganz großartig habe ich jetzt die letzten Tage erst so bemerkt, dass das so ist. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ein Leben ohne Mittagsmüdigkeit kann ich mir im Moment auch noch nicht vorstellen. Mittagsschlaf an sich finde ich auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, das war bis jetzt eigentlich so eine meiner ganz großen Stärken. Hinlegen, schlafen ging immer. Und jetzt geht's nicht. Ich schlafe nachts tatsächlich noch sehr viel besser. Ich hatte schon immer einen sehr guten Nachtschlaf, muss ich gestehen. Aber da ist es auch so, dass ich in den letzten Wochen wirklich merke, dass mein Schlaf noch erholsamer ist, dass ich noch besser aufwache. Und dass zum Teil auch der Schlaf kürzer ist und ich trotzdem fitter bin, wenn ich morgens aufwache. Ja, also das sind die Symptome, die ich hatte. Dann gibt es noch ein weiteres Symptom, und zwar sind das so kleine, wie wegstehende Muttermale am Hals. Da habe ich vereinzelt welche, aber ich habe sowieso generell sehr viele Muttermale, deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen. Und das ist aber auch ein klassisches Symptom der Insulinresistenz. Welche Symptome kann es denn sonst noch geben? Die hatte ich allerdings nicht. Andere Hautveränderungen, wie zum Beispiel dunkle Verfärbungen am Nacken, Achseln oder an anderen Hautstellen. Konzentrationsprobleme, ständige Müdigkeit, Bluthochdruck und ich nehme an, das habe ich schon, einen gestörten Stoffwechsel, vor allem ein niedriges HDL-Cholesterin und erhöhte Triglyceride. Das weiß ich jetzt allerdings nicht, da habe ich nicht drauf geguckt. Warum entsteht Insulinresistenz, habe ich mich dann auch gefragt. Also dazu gibt es unterschiedliche Gründe. Es kann eine ungesunde Ernährung sein, eben viel Zucker, zu viel Zucker, zu viele schnelle Kohlenhydrate wie Weißbrot oder Süßigkeiten, zu häufige ungesunde Mahlzeiten, keine Essenspausen, in denen sich der Körper eben erholen und alles verarbeiten kann, zu wenig Bewegung, da würde ich jetzt behaupten, das trifft bei mir nicht zu, aber ja, vielleicht ist auch mein Sport der Grund dafür, warum die Insulinresistenz noch nicht zu Diabetes 2 mutiert ist, denn das könnte ja auch passieren. Ja, Übergewicht, das trifft bei mir natürlich auch zu, besonders Bauchfett. Habe ich ja schon angesprochen, dass mein Körperfettanteil viel zu hoch ist und eben Bauch ist bei mir immer schon diese Stelle gewesen, wo ich relativ viel Fett hatte. Und es kann aber auch genetische Veranlagung sein. Dann nächster wichtiger Punkt, wie wird Insulinresistenz entdeckt oder erkannt? Also wie gesagt, bei mir ist es ja bei einer Kontrolluntersuchung im Gespräch bei einer Endokrinologin erkannt worden. Generell wird es erkannt mit dem sogenannten HOMA-Index. Der HOMA-Index ist eine einfache Methode, um zu prüfen, wie gut der Körper auf Insulin reagiert. Er basiert auf Werten für nicht nüchtern Blutzucker und nüchtern Insulin. Mir wurde also eben nüchtern Blut abgenommen. Ein hoher HOMA-Wert weist auf eine mögliche Insulinresistenz hin und sollte eben dann auch ärztlich abgeklärt werden. Mein Ergebnis hat eindeutig gezeigt, dass bei mir eine Insulinresistenz vorliegt. Also die Bestätigung habe ich auch schwarz auf weiß bekommen, weil am Anfang war es ja nur ein Verdacht. Und dieser HOMA-Index oder diese Werte, um den HOMA-Index bestimmen zu können, bitte verwechselt den nicht alleine mit dem Langzeitzucker, also mit dem HbA1c, denn wie gesagt, der war bei mir in Ordnung. Der ist auch öfter schon gecheckt worden. Dann, der Podcast heißt ja nicht umsonst laufend optimistisch. Für mich der wichtigste Punkt überhaupt, wenn eine Diagnose Erleichterung bringt. Für mich persönlich war und ist diese Diagnose eine Riesenerleichterung. Natürlich ist es doof, dass ich betroffen bin. Und selbstverständlich wäre es mir viel lieber, ich hätte es nicht. Aber ganz, ganz wichtig für mich, ich habe eine Erklärung. Jemand hat mich endlich ernst genommen. Ich kann selbst etwas dagegen tun und bin dieser Krankheit nicht hilflos ausgeliefert. Wie oft ist das denn möglich? Lange Zeit hatte ich schon das Gefühl, dass mit mir was nicht stimmt, doch ich konnte das nicht greifen. Ich konnte nicht sagen, was es ist. Ich habe keine richtigen Hinweise gesehen oder ich konnte es vielleicht auch nicht richtig formulieren beim Doktor. Keine Ahnung, aber ich hatte in mir immer schon lange das Gefühl, irgendwas passt nicht und ich wusste aber nicht, was es ist. Hört sich vielleicht komisch an, aber das ist tatsächlich der Zustand, in dem ich mich befunden habe. Und nachdem ich das jetzt schon mit ein paar Menschen geteilt habe, habe ich auch schon gehört, ja, das kenne ich auch, dieses Gefühl. Also von dem her möchte ich jetzt damit auch nicht hinterm Berg halten. Und eben noch ein mega großer Punkt, ich hatte es vorhin schon angeteasert, ich dachte die letzten Jahre oder gar Jahrzehnte, ich wäre eine emotionale Esserin und schokoladensüchtig. Und ich habe immer gedacht, dass ich Heißhunger auf Süßes habe, ist der Stress, den ich habe oder ist meine Art, Stress zu verarbeiten. Oder wenn ich dann endlich an einem Abend auf der Couch gesessen bin, dann war für mich das ganz normal, noch was zu naschen. Gummibärchen, Schokolade, ab und zu auch mal Chips. Wobei ich bin schon eher der Süßzahn als der Herzhafte tatsächlich. Und Mitte Juni habe ich eben den Tipp bekommen, oder hat sich das herausgestellt, dass ich Insulinresistenz haben könnte. Und die Dame, bei der ich dann eine kleine Ernährungsberatung hatte und ein paar Symptome mit ihr durchgegangen bin, hat mir dann damals geraten, als ersten Schritt zu versuchen, eben abends so wenig wie möglich Kohlenhydrate zu essen und meinen Süßsnack direkt nach dem Mittagessen zu mir zu nehmen. Nicht als Zwischenmahlzeit und eben auch nicht mehr abends. Warum? Das hast du jetzt vielleicht schon erkannt, wenn du vorhin das oben richtig verstanden hast, was ich erklärt habe. Mein Körper braucht 8 bis 16 Stunden, um eine kohlenhydrathaltige Mahlzeit zu verarbeiten. Das bedeutet, wenn ich dreimal am Tag, früh, Mittag und Abend, relativ viele Kohlenhydrate essen würde, hätte diese Zeitfenster nicht. Ja? Deswegen versuche ich jetzt seit diesem Tag früh und Mittag meine Kohlenhydrate zu essen. Da möchte ich auch nicht drauf verzichten. Es ist ganz wichtig, denn mir geht es ja eben darum, dass ich mein Leben lang so leben möchte und gesund bleiben möchte, die Insulinresistenz loswerden will und auch dafür sorgen möchte, dass sie nicht mehr zurückkommt. Und jetzt, wenn ich mein Mittagessen, findet meistens so zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr statt, denn ich bin ja Teilzeit berufstätig und esse dann gemeinsam mit dem Sohnemann, wenn er mittags von der Schule heimkommt, das ist kurz nach 13 Uhr. Ich koche dann auch meistens und deswegen ist es also irgendwo so zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr, wo wir Mittag essen. Und direkt im Anschluss esse ich dann an manchen Tagen, nicht mehr an allen, Schakalaka, ein Dessert. Und tatsächlich, und das ist für mich wirklich immer noch unbegreiflich, dass ich das sagen kann, denn damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das jemals passieren könnte, ich habe keinen Heißhunger mehr. Ich muss abends nicht mehr naschen. Weder mein Kopf noch mein Körper verlangen das von mir. Und es funktioniert. Von ganz alleine. Ab Tag 2 war das weg. Ich brauche es nicht mehr. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss irgendwas in mich reinfuttern oder ich brauche Schokolade oder ich für meine Nerven muss das jetzt sein. Überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Wenn ich was Süßes möchte, und das ist in der Regel im Moment Eis, dann gönne ich mir direkt nach Mittagessen eine Portion, ganz bewusst. Und das war's für mich und damit bin ich fein. Oft ist es auch ein Stück Obst tatsächlich. Ich habe früher unwahrscheinlich gern und viele Bananen gegessen. Das habe ich ein bisschen zurückgefahren. Und jetzt ist es einfach so, dass ich mir dann Mittag nach dem Essen eine halbe Banane gönne oder die nochmal in einen Proteinsmoothie mit reinmache, wenn ich morgens keinen Bock auf Frühstück habe oder solche Sachen. Und ja, das ist eine Erleichterung, die wahrscheinlich nur jemand verstehen kann, den es genauso geht oder der das schon erlebt hat. Für mich ist es wirklich der Meilenstein schlechthin, dass der Heißhunger und der Dauerhunger weg sind. Das fühlt sich für mich wirklich an, als hätte mir jemand einen Rucksack abgenommen und ich muss den nicht mehr tragen. Und ja, das ist für mich einfach ein richtiger Befreiungsschlag. Und ich bin über diesen Zustand, dass ich heute dastehen darf und das so sagen kann, extrem dankbar. Weil das ist unbezahlbar. Dieses Gefühl, nicht mehr fremdgesteuert zu sein, sondern selber entscheiden zu dürfen, was möchte ich jetzt essen und worauf gelüstet mich denn? Und ja, es hat jetzt auch schon 2 oder 3 Tage oder Abende gegeben oder jetzt auch gerade in der Urlaubswoche habe ich schon ein bisschen schludern lassen und mir auch mal ein Dessert gegönnt, wenn wir im Lokal waren nach dem Wandern oder ja, habe auch mal abends Kohlenhydrate gegessen, aber es ist halt jetzt wirklich so, dass es die Ausnahme ist und nicht mehr die Regel. Und nein, ich schaue nicht ganz speziell drauf auf, weil das ist auch so eine Frage, die jetzt echt schon ein paar Mal gehört habe, ob ich auch das Kohlenhydrate in dem Gemüse weglasse. Nein, das tue ich nicht. Ich möchte mir da keinen Druck machen, sondern ich habe jetzt angefangen, mir das für mich Schritt für Schritt umzustellen, aber da kommen wir in einer extra Folge nochmal drauf. Also abends, wenn ein Gemüse dabei ist, das Kohlenhydrate hat, dann esse ich es trotzdem. Abgesehen von Kartoffeln, die lasse ich tatsächlich abends weg, die esse ich dann Mittag. Genau. Dann nächste Frage, die gekommen ist. Welche Bücher haben mir denn wirklich geholfen? Also ich habe mir eine ganze Menge Bücher gekauft. Zum Teil habe ich sie online angelesen, denn ich bin ja BookBeat-Großkunde. Und das ist das Schöne, dass man da in einem Buch einmal reinschnuppern kann und nicht immer gleich das ganze Buch kaufen muss. Was du BookBeat nicht kennst, das ist eine App, in der man lesen oder eben Hörbücher hören kann. Wenn du sie gerne testen möchtest, sag Bescheid, dann kann ich dir einen 60-Tage kostenlosen Code zuschicken, in dem du das testen kannst. Von diesen Büchern kann ich nicht alle aus vollem Herzen empfehlen. Was ich wirklich empfehlen kann, es sind beide Bücher von der Jessie Inshopsee. Ich weiß nicht, ob man sie so richtig ausspricht. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ich habe die im Blog sowohl die Bücher als auch ihren Namen und auch ihren Insta-Kanal verlinkt, denn ich lerne da täglich wahnsinnig viel dazu. Es ist allerdings auf Englisch, also der Instagram-Kanal ist auf Englisch. Ihre Bücher sind in Deutsch geschrieben. Das eine Buch heißt Der Glucose-Trick. Da erklärt sie ganz genau, was Blutzuckerschwankungen mit dem Körper machen und wie man Insulinresistenz eben loswerden kann oder gleich ganz vermeiden kann, wenn man sie noch gar nicht hat. Und dann gibt es noch ein Buch von ihr, da habe ich den Titel gerade nicht im Kopf. Da fasst sie das Ganze nochmal ein bisschen zusammen und hat dann da einen Haufen Rezepte geteilt. Das sind wirklich richtig gute Rezepte dabei. Habe ich auch schon einige ausprobiert. Und diese Bücher, finde ich, wirklich sind für mich tatsächlich, und das meine ich ernst, absolute lebensverändernd. Nach wie vor. Sie sind es nach wie vor. Ich habe sie jetzt schon ganz oft empfohlen. Und ich bin wirklich ein sehr, 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 sehr großer Fan. Passend dazu dann natürlich auch das entsprechende Buch vom Dr. Matthias Riedel, besser bekannt vielleicht auch von den Ernährungsdocs. Das, glaube ich, heißt der Glucose-Masterplan. Auch das Buch habe ich im Blog verlinkt. Und das Buch Der Glucose-Trick von der Jessie habe ich mir tatsächlich schon zweimal als Hörbuch angehört, weil ich es so großartig finde. Und bei mir prägt sich, ich bin jemand, der über die Ohren lernt tatsächlich, bei mir prägt sich das einfach auch besser ein. Ich habe mir Dinge aufgeschrieben, ausgedruckt und eben auch das zweite Buch habe ich mir dann als richtiges Buch geholt, damit ich es auch da habe und nachschlagen kann. Aber wie gesagt, der Glucose-Trick ist für mich wirklich ein lebensveränderndes Buch, über das ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Die anderen Bücher möchte ich jetzt nicht empfehlen, die waren eher so ein bisschen enttäuschend oder ich würde das Geld dafür nicht ausgeben wollen, deswegen kann ich sie jetzt hier auch nicht oder werde ich sie auch nicht verlinken. Ich sage, die haben jetzt für mich nicht wirklich Mehrwert gebracht. Ja, Insulinresistenz bedeutet also nochmal zusammengefasst, dass dein Körper Insulin nicht mehr richtig nutzen kann, um den Blutzucker selbst zu regulieren. Sie entwickelt sich eben oft durch ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht oder wegen genetischer Vorbelastung. Und dann kann das ja natürlich unbehandelt und über lange Jahre auch zu Diabetes Typ 2 führen. Aber eben die gute Nachricht, mit gesunder Ernährung, Bewegung und einem bewussten Lebensstil kann man ganz viel dafür tun, um seine Gesundheit wieder zurückzubekommen, um die Insulinresistenz loszuwerden und gleich gar nicht in Diabetes Typ 2 oder andere Krankheiten reinzurutschen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen geholfen, für Aufklärung gesorgt. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich immer über einen freundlichen Kommentar, eine Mail, Feedback oder ähnliches. Natürlich am allermeisten über eine 5-Sterne-Bewertung des Podcasts auf dem Portal, wo du ihn gerade hörst, denn das macht den Podcast einfach auch ein bisschen bekannter. Und es gibt eine neue E-Mail-Adresse, denn feedback@laufend-optimistisch.de war noch nie meine Lieblings-E-Mail-Adresse und ich wollte eigentlich schon ganz lang eine andere haben. Sie funktioniert allerdings immer noch. Du kannst immer noch an feedback@laufend-optimistisch.de schreiben. Gleichzeitig gibt es eben, wie vorhin auch schon angesprochen, jetzt die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren. Und ja, nach und nach werden weitere Beiträge zu meiner Reise folgen. Info vielleicht noch, die allermeisten ja interessiert, hat sich bei mir was verändert? Ja, bei mir hat sich ganz viel verändert. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen abgenommen. Ich werde das Gewicht nicht teilen. Ich werde auch mein Gewicht, das ich verloren habe, nicht öffentlich teilen. Freunde und Familie wissen das natürlich und ich habe an Umfang abgenommen. Ich habe bereits ein bisschen Körperfett verloren, denn ich habe zu Hause eine Körperfettwaage. Für mich aber tatsächlich die zwei größten Veränderungen, die habe ich vorhin sehr ausführlich angesprochen. Der Dauerhunger ist weg und im Moment ist auch die Mittagsmüdigkeit nicht mehr täglich da. Das sind für mich die ganz großen Gewinne, wo ich einfach sage, das ist Lebensqualität, die ich mir selber wieder zurückgeholt habe. Und deswegen auch die Überschrift, wenn die Diagnose Erleichterung bringt. Genau, also wenn du dazu mehr wissen willst, wann ich was esse, welche Rezepte und so weiter, melde dich beim Newsletter an oder hör einfach wieder rein. Und dann lass uns gemeinsam die Schuhe schnüren, weiterlaufend optimistisch bleiben. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz liebe Grüße. Tschüss.